DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Hier zwei unserer Themen. Neue Details zu Geldspritzen. EZB-Rat tagt in Frankfurt. Und teures Prestigeobjekt. Die längste Seebrücke der Welt in China. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Vor einem Monat hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf das Rekordtief von 0,15% gesenkt. Strafzinsen für Banken wurden eingeführt und milliardenschwere Geldspritzen angekündigt, mit denen die Kreditvergabe angekurbelt werden soll. Zeigen die Beschlüsse bereits Wirkung? Wie werden die Geldspritzen ausgestaltet? Eske Hicken.
Die Europäische Zentralbank will den Banken des Euroraums bis 2016 bis zu 1 Billion Euro zur Verfügung stellen. Das teilte EZB-Chef Mario Draghi heute nach der Sitzung des Rats der EZB mit.
The overall take-up could reach a maximum of 1 trillion. So that is what's available for the banks today.
Draghi hatte die Geldspritze für die Banken bereits Anfang Juni angekündigt. Damals hatte er zunächst von 400 Milliarden Euro gesprochen. Draghi hatte im Juni ein großes Krisenhilfspaket angekündigt. Denn die Inflationsrate ist mit 0,5% niedriger als von der EZB angestrebt. Außerdem will die Notenbank die Kreditvergabe fördern. Denn die Banken im Euroraum vergeben seit Monaten immer weniger Kredite. Heute teilte Draghi einige Details zu den Plänen mit. Unter anderem müssen Banken, die von der Geldspritze profitieren wollen, ihre Kreditvergabe steigern. Eine Ausnahme gilt zunächst für Banken, die weniger Kredite vergeben, weil sie die neuen, strengeren Regeln der Aufsicht erfüllen müssen. Nach einem Jahr müssen aber auch diese Banken dann mehr Kredite vergeben. Es ist die dritte gigantische Geldspritze für die Banken des Euroraums nach der Krise. Ende 2011 und Anfang 2012 hatte die Notenbank schon einmal gut 1 Billion Euro zum Niedrigzins verliehen. Die Banken gaben das Geld aber kaum als Kredite an die Unternehmen weiter. Deshalb haben sie nun die Auflage, dies zu tun. Michael Schubert, Notenbankexperte der Commerzbank.
Die EZB möchte grundsätzlich, dass die Kredite erhöht werden. Dazu bietet sie den Banken Geld an, aber gleichzeitig hat sie auch eine Peitsche. Sie sagt nämlich, sie nimmt das Geld wieder weg, wenn die Kredite nicht erhöht werden. Und je nachdem, wie stark sie die Peitsche ausgestaltet, und das wird sich erst, wenn diese Kredite vergeben werden, wenn die EZB das Geld vergibt, richtig zeigen, wie stark diese Peitsche wirkt, desto sinnvoller ist das Gesamtpaket. Und das lässt sich halt heute noch ungenau abschätzen.
Kritikern der lockeren Geldpolitik gefällt das Gesamtpaket, also der Vorstoß der EZB, nicht. Sie fürchten unter anderem, das billige Geld könnte zu Überhitzungen an den Immobilien- oder Aktienmärkten führen. Mit Blick auf diese Kritiker betonte Draghi, die EZB achte sehr wohl auf mögliche Risiken. Die Banken dürfen das Geld nur für Kredite an Unternehmen und Privathaushalte verwenden. Mario Draghi.
Even in our TLTROs operations.
In unserem Kreditprogramm für die Banken haben wir Immobilienkredite ausgeschlossen. Ebenso Kredite an die Staaten.
Purposes. And to sovereigns.
Den Leitzins beließen die Notenbanker auf dem historischen Tief von 0,15%. Und bis auf Weiteres wird sich an dieser Krisenpolitik nichts ändern. Die Zinsen blieben noch längere Zeit so niedrig, sagte Draghi.
In fact, as I said, interest rates will stay low for an extended period of time.
Noch etwas gab der EZB-Chef heute bekannt. Zinsentscheide soll es ab dem kommenden Jahr nicht mehr alle 4 Wochen geben, sondern nur noch alle 6 Wochen. Und noch eine Neuerung gibt es ab dem nächsten Jahr. Dann soll es Protokolle der Ratssitzungen geben. Die Notenbank will dadurch Transparenz demonstrieren. Wie die Protokolle dann genau aussehen, das werde noch erprobt, so Draghi.
Eske Hicken über die heutige EZB-Ratssitzung. Nach monatelangen zähen Verhandlungen in der Großen Koalition ist die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns beschlossene Sache. Der Bundestag stimmte heute mit großer Mehrheit der Lohnuntergrenze von 8,50 Euro pro Stunde zu. Rund 4 Millionen Menschen sollen laut Arbeitsministerium direkt vom Mindestlohn profitieren. Kritik gibt es unter anderem von vielen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Sie glauben, der Mindestlohn sei nicht finanzierbar. Darüber gesprochen hat meine Kollegin Sandra Berndt mit Claudia Weinkopf. Sie ist stellvertretende Leiterin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen.
Von vielen Unternehmen hört man derzeit dieselbe Klage: Wir können uns den Mindestlohn nicht leisten. Ist es Show oder ernstzunehmende Sorge?
Ich denke, das ist überwiegend Show. Wir wissen aus der internationalen Forschung, dass Mindestlöhne für die Arbeitsmärkte gut sind und auch von den Unternehmen gut verkraftet werden können. Aber im Vorfeld eines solchen Gesetzentwurfs wird gerne noch mal ein bisschen Theater gemacht. Die internationale Mindestlohnforschung zeigt, dass Mindestlöhne in der Regel keine Beschäftigung kosten. Und der deutsche Arbeitsmarkt ist ein sehr innovativer, die deutsche Wirtschaft ist innovativ. Und solche innovativen Wirtschaften können Mindestlöhne besser verkraften als weniger innovative Länder.
Was ist denn insgesamt von dem Gesetz zu halten? Wird es ein Ziel erreichen, dass alle von ihrer Arbeit leben können?
Nun, der Mindestlohn ist ja ein Stundenlohn und von daher hängt es auch immer von der Arbeitszeit ab, ob es dann am Ende reicht, um sich selbst oder eine Familie ernähren zu können. Bei Vollzeit kann ein Alleinstehender von 8,50 Euro pro Stunde knapp leben. Wenn es mehr Leute im Haushalt gibt, dann müssen da im Zweifel noch Kindergeld und andere Leistungen zugezahlt werden. Aber das zentrale Ziel des Mindestlohns ist eigentlich auch, die Fairness am Arbeitsmarkt wiederherzustellen und Dumpinglöhne zu unterbinden.
Was ist mit denen, die aus dem Raster fallen? Zum Beispiel Arbeiter, die per Werkvertrag verpflichtet wurden und oft deutlich weniger als 8,50 Euro die Stunde verdienen. Wo bleiben die?
Das ist tatsächlich ein Bereich, in dem der Mindestlohn nicht greift. Da muss man versuchen, eben die Umwandlung von Beschäftigungsverhältnissen in solche anderen Verhältnisse zu vermeiden und auch genau zu kontrollieren, ob die überhaupt rechtens sind. Oft sind das ja Scheinwerkverträge. Die Leute arbeiten in einer Fleischfabrik mit anderen Kollegen, aber sind eben selbstständig. Das ist letztlich schon heute nicht legal.
Claudia Weinkopf, stellvertretende Leiterin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen, im Gespräch mit unserer Reporterin Sandra Berndt. Die Welt sagt Nein zu Plastiktüten. Seit 2011 gibt es den Plastic Bag Free Day, den Tag des Plastiktütenverzichts. Allein in Deutschland werden in jeder Minute rund 10.000 Plastiktüten verbraucht. 90% davon landen postwendend auf dem Müll. Diese Ressourcenverschwendung will der Aktionstag bewusst machen. Italien ist dabei Deutschland um einen wichtigen Schritt voraus. Seit 2011 gibt es in italienischen Supermärkten keine Plastiktüten mehr. Ausgerechnet die Plastiktütenverliebten Italiener waren die ersten, die eine entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt haben. Sicher, die biologisch abbaubaren Ersatztüten nerven. Sie reißen und sind teuer, aber die Menschen haben sich arrangiert und der Plastiktütenverbrauch ist auf die Hälfte zurückgegangen. Aus Rom, Michael Brandt.
Die jungen Leute, sagt dieser Händler aus einem kleinen römischen Alimentari. Die kaufen ein Brötchen und wollen eine Tüte. Sie kaufen einen einzelnen Apfel und wollen eine Tüte. Wenn ich mir drei Äpfel kaufe, stecke ich sie einfach in die Tasche, sagt er, lacht und beschreibt, warum es Italien vor dem Jahr 2011 zum Europameister beim Plastiktütenverbrauch gebracht hat. 300 Tüten pro Kopf und Jahr, insgesamt 20 Milliarden Exemplare, 25% aller in Europa verbrauchten Plastiktüten wurden bis 2010 zwischen Turin und Venedig, zwischen Bozen und Palermo ein-, zwei- oder auch dreimal genutzt und sind anschließend im Idealfall im Müll gelandet, oft genug aber auch im Mittelmeer.
Non c'è solo la grande isola del Pacifico.
Es gibt nicht nur im Pazifik und im Nordatlantik gewaltige Müllstrudel aus Plastiktüten, sondern auch in der Adria und im Tyrrhenischen Meer schwimmt jede Menge Plastikmüll, sagt Stefano Ciaffini von der Umweltorganisation Lega Ambiente. Eine Schildkrötenbeobachtungsstation auf Sizilien hat unlängst bei 60 von 107 kontrollierten Tieren Teile von Plastik im Kot entdeckt. Ein Hinweis darauf, dass die Tiere Plastiktüten mit Quallen verwechselt und gegessen haben. Nicht zuletzt auf Druck der Lega Ambiente, aber trat in Italien zum 01.01.2011 ein Gesetz in Kraft. Es verbietet die Herstellung von Plastiktüten aus Erdölprodukten. Punkt. Und das Ergebnis ist einerseits beeindruckend, denn tatsächlich ist der Plastiktütenverbrauch in Italien seitdem auf die Hälfte zurückgegangen. Statt der Plastiktüte, die es früher in den meisten Supermärkten als kostenlose Zugabe zum Einkauf gab, müssen die Kunden jetzt für kompostierbare Tüten zahlen. Ich lasse die Leute 10 Cent pro Tüte bezahlen, sagt dieser Markthändler. Und in den Supermärkten gibt es zusätzlich wiederverwertbare Tragetaschen für 1 oder 2 Euro.
Ha fatto tornare nelle abitudini degli italiani.
Das hat dazu geführt, so Stefano Ciappani weiter, dass sich die Menschen auf Gewohnheiten zurückbesonnen haben, die hier seit 25 oder 30 Jahren ausgestorben waren, Tüten oder Taschen zum Einkaufen mitzubringen. Andererseits aber liegt Italien trotz Verbot noch immer im europäischen Plastiktüten-Mittelfeld. Das zeigt einmal wieder, wie Italien es mit Gesetzen und Regeln hält. Denn Plastiktüten sind zwar verboten, aber wer sie dennoch herstellt oder in den Verkehr bringt, wird nicht bestraft. Ich habe noch nicht mit den neuen Tüten angefangen, sagt beispielsweise diese Alimentarista, denn ich habe noch so viele von den alten. In anderen Fällen wollen zum Beispiel Modehäuser nicht auf ihre exklusiven Plastikverpackungen verzichten. Es ist ein Problem vor allem mit kleinen Händlern und auf Märkten, wo die mittlerweile illegalen Plastiktüten einfach noch weit verbreitet sind, sagt Ciafani von der Lega Ambiente. Und erklärt, dass es zusätzlich zu dem Gesetz von 2011 seit 2012 ein weiteres Gesetz gibt, nach dem Herstellung und Verkauf von Plastiktüten mit Geldbußen geahndet werden können. Aber leider sei dieses Gesetz bis heute nicht ratifiziert.
Aus Rom war das Michael Brandt. Chinas Wirtschaftswachstum wird seit Jahren durch massive Staatsinvestitionen und große Infrastrukturprojekte angekurbelt. Nicht alles davon ist sinnvoll, zum Beispiel die längste Seebrücke der Welt. Sie erstreckt sich fast 42 Kilometer über die Bucht von Qingdao in Ostchina. Nur warum sie gebaut wurde, ist nicht ganz klar. Ein Tunnel unter der Bucht bringt die Autofahrer schneller und billiger ans Ziel. Ist die Brücke also nur ein weiteres Beispiel für das Prestigestreben chinesischer Parteifunktionäre?
So klingen 450.000 Tonnen Stahl und 2,3 Millionen Kubikmeter Zement. Die Jiaozhou-Brücke, längste Seebrücke der Welt, eingetragen im Guinness-Buch der Rekorde. Allerdings sieht der Weltrekord völlig unspektakulär aus. Grauer Beton, dunkler Asphalt, eine ganz normale sechsspurige Autobahn über die Bucht von Jiaozhou in der Hafenstadt Qingdao. Genau 41 Kilometer und 580 Meter ist die Riesenbrücke lang, inklusive ihrer T-förmigen Abzweigungen. Sie steht auf über 5200 Betonpfeilern, die die Bucht von Qingdao halbmondförmig durchqueren. Nicht an der schmalsten Stelle, wo die beiden Landzipfel nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind, sondern da, wo die Bucht am breitesten ist, quasi parallel zum Festland. Ob das Sinn macht, fragt in der 9-Millionen-Stadt Qingdao 3 Jahre nach Einweihung der Brücke allerdings so gut wie niemand mehr. Das ist ein Wahrzeichen der Architektur von Qingdao, sagt der Lkw-Fahrer Zhang. Der Staat hat investiert. Daher wird es sicherlich auch Vorteile geben und einen Sinn und Zweck. Ohne Sinn und Zweck würde der Staat doch nicht einfach investieren. Nur, was ist der Sinn und Zweck der Monsterbrücke? Sie verbindet Qingdao mit dem Vorort und Industriepark Huangdao. Führe man auf dem Festland die 70 Kilometer lange Strecke rund um die Bucht herum, dauerte das mindestens 1 Stunde, je nach Staulage. Die Brücke verkürzt die Fahrzeit um etwa 20 Minuten. Nicht viel für ein Bauwerk, das mindestens 1,2 Milliarden Euro gekostet haben soll und das jetzt seine Investitionen offenbar nicht wieder einspielt. Jede Fahrt über die Brücke kostet stolze 6 Euro, zu entrichten an den Mautstationen nördlich und südlich der Bucht. Weil das viel Geld ist, meiden Lkw-Fahrer Zhang und viele andere die Brücke so gut sie können. Die meisten Autos fahren auf dem Highway, auf dem Festland rund um die Bucht. Das ist viel billiger. Weil kaum jemand die teure Brücke nutzt, ist die Fahrt quer über die Bucht eine wahre Freude. Anhalten und aufs Meer gucken ist zwar streng verboten, aber dafür gibt es Keine Staus. Wie viele Autos die Brücke täglich nutzen, mag niemand offen sagen. 2012, also ein Jahr nach Eröffnung, war von 10.000 die Rede. Erhofft hatten sich die Planer dreimal so viele. Neuere Zahlen hält die örtliche Regierung unter Verschluss. Und zum Interview ist weder die Betreibergesellschaft bereit, noch irgendein Brückenexperte in Qingdao. Denn irgendwie ist die Brücke auch peinlich. Sie war, wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt, ein kolossaler Fehler. Denn es gibt schnellere und billigere Alternativen, nämlich einen Tunnel, der unter der Bucht entlang führt. Er wurde zeitgleich mit der Brücke gebaut und kostet weniger als 2,50 € pro Fahrt. Ist die Brücke also reine Geldverschwendung? Das sei doch Sache der örtlichen Behörden, sagt Herr Guan, der in Huangdao, gleich dort, wo die Brücke wieder das Festland erreicht, einen Getränkekiosk betreibt, direkt an der Autobahn, hinter der Mautstation. Aber nein, die Brücke sei keine Geldverschwendung. Ein bisschen teuer, ja, das stimmt. Aber ihre symbolische Bedeutung sei wichtig. Die längste Seebrücke der Welt, freut sich Herr Guan. Das ist gut fürs Image. Höher, länger, weiter, das ist immer noch das Credo vieler Städte, obwohl Peking seit Monaten zu mehr Bescheidenheit mahnt. Auch ausländische Firmen versuchen von der Prestige, Sucht und Bauwut zu profitieren. In der Yangtze-Stadt Wuhan etwa wollen britische Architekten 1000 Meter hohe Zwillingstürme bauen. Für Experten wie Wang Mengshu ein gewaltiges Ärgernis. Seit Gründung der Volksrepublik vor über 60 Jahren hatten über 52% unserer Großprojekte Planungsprobleme. Heutzutage geht es darum, dass sich einige an solchen Projekten bereichern und ihre politischen Erfolge herausstellen wollen. Doch dieser Wettlauf um die größten Projekte ist völlig unnötig. Wenn man sich schon mit anderen messen will, sollte man das durch Effizienz und Funktionalität tun. Der Mann, der das Qingdaoer Projekt maßgeblich vorangetrieben haben soll, war Du Shichang, einst Parteisekretär von Qingdao und damit einer der mächtigsten Männer der Stadt. Ob seine Mätresse, sein Cousin, Bruder, Schwager oder Neffe einst lukrative Brückenaufträge erhielten, ist nicht bekannt. Nur eines ist sicher, Du sitzt seit 2008 im Gefängnis, verurteilt zu lebenslanger Haft wegen schwerer Disziplinarverstöße. Im Jargon der Kommunistischen Partei heißt das schwere Korruption. Qingdao bleibt derweil auf seinem Schwergewicht sitzen, auf einem teuren Betonmonster, das kaum einer nutzen will. Um den Staus in der Stadt zu Leibe zu rücken, planen die Behörden derweil einen weiteren Tunnel und hoffen, dass die Welt die Brücke eines Tages einfach vergisst. Zumindest dafür stehen die Chancen gut, denn ihren Weltrekordtitel wird die Brücke über die Jiaozhou-Bucht schon bald wieder abgeben müssen. Derzeit wird in Südchina nämlich bereits an einer längeren Brücke gebaut. Sie soll Hongkong, Macau und Zhuhai verbinden. Sinn und Zweck noch unbekannt, aber der Eintrag ins Guinness-Buch gilt schon jetzt als sicher.
Soweit der Beitrag von Ruth Kirchner über ein chinesisches Prestigeprojekt. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.